Günther de Bruijn. Redebeitrag zur Ausstellungseröffnung Die Staatsbibliothek und ich, September 2011. Die sich mir hier bietende Gelegenheit möchte ich zur Danksagung an die Mitarbeiter der Staatsbibliothek nutzen. Und zwar möchte ich nicht nur jenen danken, die mir im Laufe des letzten Halbjahrhunderts bei meinen Arbeiten behilflich waren, sondern auch denen vergangener Zeiten, die einst gesammelt und aufbereitet haben, was uns heute zugute kommt. Besonders denke ich dabei an jene Bibliothekare, denen im Jahre 1886 die Entscheidung über den Erwerb eines umfangreichen Schriftstellernachlasses aufgegeben war. In diesem Jahre nämlich traf in der Bibliothek, die sich damals noch mit den beengten Verhältnissen in der sogenannten Kommode am Opernplatz begnügen musste, ein Brief mit einem nicht nur ungewöhnlichen, sondern auch fragwürdigen Angebot ein. Der Brief war von einem bayerischen Major namens Brix Förster geschrieben worden und bezog sich auf den umfangreichen Nachlass seines Großvaters, der 60 Jahre zuvor gestorben war. Das Germanische Museum in Nürnberg, in dem die Papierberge jahrelang deponiert worden waren, hatte sie angeblichen Platzmangels wegen der Familie zurückgegeben. Und die Bayerische Staatsbibliothek in München, die sich nach Meinung des Briefschreibers in den trockensten, trivialsten Händen der Welt befand, hatte sich als nicht interessiert erwiesen. Weshalb der Major nun Hoffnung auf die preußische Hauptstadt setzte, die seit 15 Jahren auch Reichshauptstadt war. Alle damals in Bayern üblichen antipreußischen Aversionen vergessend, wird in dem Brief mit berechnendem Pathos Berlin als die Zentralsonne Deutschlands bezeichnet, als Ort, in dem man sich um die Sammlung aller Reichtümer des deutschen Geistes bemühe und auch die Pflicht des nationalen Anstandes kenne, zu der doch auch der Erwerb des Nachlasses gehöre, obwohl der Großvater bei den Zeitgenossen kaum noch geachtet sei. In der Tat galt der Großvater, dessen Name Jean-Paul Friedrich Richter lautete, in diesen Jahrzehnten als unlesbar und altmodisch. Sein Ruhm, den Ludwig Börne einst besonders mit seinem Eintreten für die Freiheit des Denkens und auch des Fühlens begründet hatte, war mit der Reichseinigung etwa auf dem tiefsten Punkt angelangt. Schiller, den Jean-Paul nicht hatte ausstehen können, war zum Dichterheroen des neuen Reiches erhoben worden. Der Humorist Jean-Paul aber galt bestenfalls als fränkischer Heimatdichter und skurriler Außenseiter, als Produkt überwundener Kleinstaaterei. Als skurril konnte auch der Bestand des Nachlasses angesehen werden, der sich von anderen in Art und Größe sehr unterschied. Denn Jean-Paul war nicht nur einer der schreibfleißigsten Autoren gewesen, sondern auch einer, dem Geschriebenes wegzuwerfen nicht möglich war. Von Jugend an hatte er Erlebtes, Gedachtes und Gelesenes in Notizen festgehalten und aufgehoben. Und da er ein Vielleser war, ihm aber Geld zum Bücherkauf fehlte, hatte er geliehene Bücher seitenlang exzerpiert. Als Hilfsmittel beim Schreiben seiner Satiren, Erzählungen und Romane waren witzige Einfälle, Aphorismen und Metaphern von ihm notiert worden. Von Orts- und Personennamen, die ihm für seine Bücher brauchbar erschienen, waren lange Listen entstanden und auch ein eigenes Wörterbuch von Synonymen gehörte zu diesem Bestand an Hilfen, der immer griffbereit zu stehen hatte und, laut schriftlicher Anweisung für die Familie, bei eventuellen Bränden zuerst in Sicherheit zu bringen war. Von seinen Werken waren die Manuskripte in ihren verschiedenen Fassungen mit Vorstudien, Ideenskizzen und unausgeführten Plänen vertreten und Listen von den sich damals häufenden Druckfehlern auch. Zu der Unzahl von empfangenen Briefen und den mehr oder weniger gründlichen Vorarbeiten zu eigenen gab es ein kurioses Gemisch von Zetteln mit Einkaufswünschen, Rezepten und Wetterprophezeiungen. Darunter auch den Vorbericht zu dem Kranken- und Sektionsbericht von meinem künftigen Arzte, mit dem Jean-Paul sich 1817 von den berühmten Berliner Ärzten Heim und Hufeland eine Ferndiagnose erbat. Die Entscheidung über diese unerschlossene Nachlassmasse von schätzungsweise 18.500 Blatt hatten die Herren August Willmanns, der Generaldirektor, und Valentin Rose, der Direktor der Handschriftenabteilung, zu fällen. Und dass sie dazu 2 Jahre benötigten, spricht sehr für die Zweifel und Bedenken, von denen dieser Ankauf begleitet war. Die öffentliche Meinung, die die beiden Herren wahrscheinlich teilten, zählte Jean-Paul nicht zu den nationalen Größen und Geld und Raum waren, wie immer, knapp. Andererseits war aber auch zu bedenken, dass die Papiere dieses weder klassischen noch romantischen Autors, der sein Leben nicht nur in seinem fränkischen Abseits, sondern auch in Leipzig, Berlin und Weimar verbracht hatte, einen originellen Einblick in Zeit und Umgebung der Klassiker und Romantiker zu bieten geeignet war. Zwar konnte der Preis, den der Major verlangte, als bescheiden gelten, doch war auch dabei zu berücksichtigen, dass jede Entscheidung für einen Ankauf auch die gegen einen anderen, den nationalen und wissenschaftlichen Belangen vielleicht dienlicheren war. Dass sich die Herren dann nach 2 Jahren schließlich für den Erwerb, also gegen die landläufige Meinung über den Autor, entschieden, lässt bei ihnen ein Verantwortungsbewusstsein vermuten, das sich bei aller Bindung an den Zeitgeist doch über dessen Borniertheiten zu erheben weiß. Wie ihre im selben Jahrzehnt getroffene Entscheidung über die als politisch gefährlich geltende Sammlung Farnhagen, die sie unter Zusicherung der öffentlichen Zugänglichkeit von der im Exil lebenden Demokratin Ludmilla Assing erwerben konnten, war auch der Ankauf des Jean-Paul-Nachlasses eine auf Zukunft gerichtete Handlung, die sich schon bald als richtig erwies. Denn etwa mit der Jahrhundertwende begann Jean-Pauls Wiederentdeckung, in deren Verlauf dann auch die Erschließung des Nachlasses erfolgte, die vor allem dem Literaturwissenschaftler Eduard Behrendt zu danken ist. Nachdem dieser durch einen handschriftlich gefertigten Katalog Ordnung in die Papiermassen gebracht hatte, wurde der Nachlass zur Grundlage der von ihm initiierten und zu großen Teilen auch herausgegebenen historisch-kritischen Gesamtausgabe, der sein Leben, das von 1938 bis 1946 durch das Exil in der Schweiz unterbrochen wurde, vorwiegend gewidmet war. Die Jean-Paul-Autographen aber, die von der preußischen Staatsbibliothek im Dreikaiserjahr vor Zerstreuung oder gar Vernichtung gerettet wurden, geben auch noch in unseren Tagen verborgene Schätze für Zusatzbände der Gesamtausgabe her. Dass ich mich aber den Willmanns und Behrendts nebst ihren Mitarbeitern zu nachträglichem Dank verpflichtet fühle, ist damit zu erklären, dass mir der Jean-Paul-Nachlass, nachdem er einige Jahre in Russland verbracht hatte, in DDR-Zeiten im Haus unter den Linden zur Verfügung stand. Die von Jean-Paul beschriebenen Papiere mussten mir die Anschauung seiner fränkischen Heimat ersetzen, in die ich nicht reisen durfte, als ich in der Mitte des Lebens meine Biografie über ihn schrieb.